ARD.
Katharina, ich glaube, das hier ist das krasseste Experiment in der Eat, Read, Sleep-Geschichte, oder?
Ich glaube auch. Unsere Mathe-Folge, endlich haben wir sie realisiert. Viele warten schon darauf. Ich wurde schon bei Instagram gefragt, wann kommt die Mathe-Folge? Und wir sind also tatsächlich vor ein paar Wochen im Desi volles Risiko gegangen. Zum ersten Mal seit der Schulzeit haben wir uns mit Naturwissenschaften konfrontiert, Auge in Auge.
Ja, und die Naturwissenschaften, das hat sich in den letzten 5 Podcast-Jahren gezeigt, sind nicht gerade unsere Kernkompetenz. Mhm. Aber ich muss sagen, jetzt, danach, habe ich schon ein kleines bisschen Mathe-Selbstbewusstsein gewonnen. Wie geht es dir?
Schon mal als kleinen Teaser, ich glaube, Daniel hatte da in einer Sache reüssiert, wo ich kläglich versagt habe. Also mein Selbstbewusstsein ist nicht unbedingt gewachsen in dieser Beziehung. Aber ich habe mehr Verständnis, ja, und zwar durch Literatur.
Das können die richtigen Bücher tatsächlich schaffen.
Eat, Read, Sleep, der Podcast, der das Lesen feiert und dabei auch volles Risiko geht. Mathe, Physik, Chemie, Biochemie, kein Problem für uns.
Brutalst möglich. Ja, wir waren zu Gast für unsere Mathe-Folge bei DESY, beim Deutschen Elektronensynchrotron. Das ist so eine Physikstadt mit unterirdischen Teilchenbeschleunigern in Hamburg hier.
Und im Publikum war eine Hälfte Physikchecker, klar, Desianer heißen die ja.
Oh ja,
sehr schöner Name. Und die andere Hälfte Buchfans, die einfach wegen Eat, Read, Sleep gekommen waren. Und wir hatten im Gepäck Romane und Sachbücher über Mathe, Physik und Chemie. Eine weitere Sommer-Sonderfolge für euch, damit ihr, wenn andere Podcasts eine Pause machen, auch buchtechnisch weiterhin versorgt seid. Wir sind Katharina Marenholz
und Daniel Kaiser und wir sind Kulturredakteure hier beim NDR und wir lieben und wir feiern Bücher und wir meiden Mathe, also eigentlich. Unseren Podcast-Weg pflastern naturwissenschaftliche Epic Fails. Ich sag nur 20.000 Meilen unter dem Meer. Ich dachte wirklich lange, viel zu lange. Es ist gemeint, dass es da wirklich 20.000 Meilen runtergeht und nicht auf der Strecke auf dem Meeresgrund.
Ja, und das hätte uns auffallen können, dass das quasi nicht möglich ist, weil 20.000 Meilen sind ja noch mal mehr Kilometer, so tief ist das Meer ja gar nicht. Und auch sehr viele fast schon ikonische Verrechnungen beim Preis pro Seite eines Buches, auch das gehört zu unserer Epic-Mathe-Fail-Geschichte. Aber wie gesagt, wir haben uns der Sache gestellt. Mathe-Folge, es geht los. Ihr hört heute hier die schönsten Momente unserer Session beim DESY. Immer wenn ihr diesen Swoosh hört, schalten wir dahin und danach wieder zurück ins Studio. Also es wird wieder eine kleine Mix-Folge heute hier, aber die Rückmeldungen von euch zeigen, dass das für euch auch sehr gut funktioniert.
Ja, und wie immer im Podcast gab es auch dort etwas zu essen mit Buchbezug. Und diesmal hatte es auch was mit Chemie zu tun.
Die literarische Vorspeise.
Ich backe ja sehr viel und gern und ich hatte schon so eine ungefähre Ahnung, dass Backen irgendwie was mit Chemie zu tun hat. Ich meine, man tut Backpulver rein, der Teig wird größer.
Das kommt, das ist ja keine Zauberei.
Nicht von ungefähr.
Dieses Zaubermittel aus dem Supermarkt, genau.
Aber für das richtige, passende Buch für unsere Naturwissenschaft/Mathe-Folge habe ich nochmal recherchiert und ein sehr schönes Buch gefunden, das absolut perfekt passt.
Der zauberhafte Sauerteig der Louise Clary von Robin Sloan. Da geht's um Sauerteig offensichtlich und ich hatte auch schon vorher schon mal Sauerteig gemacht und ist auf jeden Fall irgendwas mit Chemie, Bio, sowas in der Art. Biochemie, habe ich mir das Buch besorgt, gibt es nur noch antiquarisch und dann war das eine echte Entdeckung. Es geht um Louise, die ist Programmiererin bei so einer Ausbeuterfirma in San Francisco. Kein Leben neben der Arbeit haben die alle nicht, die haben nicht mal Zeit zum Essen. Die ernähren sich auch alle völlig ungesund, am liebsten von so einer Art Astronautennahrung, so ein Gel, was da gerade neu erfunden wurde. Und das ist ja praktisch, das kann man sich mal eben so zwischen zwei Programmierzyklen reinpfeifen. Und Louis entdeckt dann eines Abends einen neuen Lieferservice bei ihr in der Nachbarschaft und liest sich da so die Ankündigung durch und denkt so, ja, klingt irgendwie gut. Es gibt Variationen von scharfer Suppe und selbstgemachtes Sauerteigbrot. Und dann denkt sie sich, okay, heute mal kein Gel, bestelle ich da mal. Und dann schmeckt es auch sofort richtig super und sie wird Stammkundin. Dieser Lieferdienst gehört zwei Brüdern aus Schottland. Und die wissen dann schon immer, was Louis bestellen wird. Die haben fast schon so eine Freundschaft, weil sie so viel Essen bei denen bestellt. Und eines Tages klingelt's und diese beiden Brüder stehen bei ihr vor der Tür mit einem Keramiktopf. Lese ich ein ganz kleines Stück daraus vor. Was ist das? Es sah aus wie ein Behältnis, in dem die Asche eines Vorfahren aufbewahrt wurde. Und so etwas wollte ich definitiv nicht haben. Das ist unsere Kultur, sagte Beorek leise. Nee, sowas wollte ich definitiv nicht. Ich meine, unser Ansatz, korrigierte Beorek sich selbst. Für das Sauerteigbrot, weißt du? Ich habe ihn mitgebracht, damit du dein eigenes backen kannst. Louis total überfordert mit diesem Sauerteigansatz, aber sie stellt sich der Herausforderung, sie will das machen, obwohl sie eigentlich nie backt und kocht. Und sie kommt auch aus so einer Fastfood-Familie, aber nun ist ja dieser Keramiktopf da in ihrer Wohnung. Also denkt sie, okay, sie pflegt den, kämpft dann auch ziemlich mit dem Teig, aber dann backt sie Brot, das Brot wird super. Sie verschenkt es in ihrer Firma, die Kantinenchefin wird darauf aufmerksam und schlägt vor, dass Louis dieses Brot auf dem Markt verkauft. Und dann passieren relativ seltsame Dinge allmählich. Der Sauerteigansatz entwickelt so ein Eigenleben. Ich meine, wir hören es gleich, der lebt ja wirklich. Und dieser Markt ist auch ganz anders, als Louis dachte. Du hast es auch gelesen, Daniel. Ich fand es so schön, das Buch. Das ist einfach so crazy, so schräg, so anders und
schräg,
so witzig.
Es hat einen ganz tollen Witz und man hat wirklich auch Lust zu backen. Und das haben wir ja auch gemacht. Wir haben ja einen Sauerteig bekommen und haben dann losgelegt.
Ja, wir ist gut. Also wir haben erstmal einen Test. Naja, wir haben zusammen einen Testdurchlauf mit diesem Sauerteig gemacht. Schon vor einer Weile, um auf Nummer sicher zu gehen.
Ja.
Und dann hast du gestern ganz alleine gebacken.
Ja, mit meinem Freund zusammen, der hat das vorhin gemacht. Das ist ja wirklich ein Lebewesen. Also wenn man sonst Brot backt, dann nimmt man so eine seelenlose Trockenhefe, die man da ins Mehl pfeffert. Und hier geht man irgendwie so ganz anders damit um. Ja, also dann hat man diesen Sauerteig und man hat da eine ganz andere Ehrfurcht. Und das war also Mehl, Wasser, Salz, fertig. Also zweimal gehen lassen. Und dann sieht das so schön aus.
Ja.
Genau.
Ja, das mit dem Sauerteigbrot war wirklich gar nicht so schwer und hat am Ende wirklich alle Klopf- und Geschmackstests bestanden.
Ich war sehr beeindruckt, Daniel. Ja.
Also Edwin hat mir geholfen. Also der
ja.
hat es auch verschönert.
Und der ist ja Chemiker. Insofern, also das konnte ja nur gut werden. Wir haben das mit dem Sauerteig aber auch nicht ganz allein gemacht. Wir hatten Hilfe von unserer NDR-Kollegin Katsu. Eigentlich ist die Webmasterin hier bei uns, aber uns kam es auf ihr Hobby an. Die hat ein ganz besonderes Hobby. Sie ist nämlich Fermentista.
Ja, die behandelt Lebensmittel auf natürliche Weise, also macht sie so haltbar, veredelt sie, fermentiert sie. Und sie konnte wunderbar erklären, wie das geht mit diesem besonderen, lebendigen Teig. Und ich hoffe, ihr seid jetzt bereit für die erste wirkliche naturwissenschaftliche Lektion.
Also ein Sauerteig ist ja quasi eine Kombination aus Mehl und Wasser und den Mikroben aus unserer Umgebung. Und die Mikroben, das sind Milchsäurebakterien und Hefen. Und die Hefen sorgen dafür, dass es so schön blubbert. Die produzieren nämlich CO2. Und die Milchsäurebakterien machen auch CO2, machen es aber auch ein bisschen sauer, deswegen Sauerteig. Und die Blasen sorgen im Gebäck dafür, dass es schön luftig und locker wird. Und die Säure gibt so einen leckeren Geschmack.
Und man soll dem ja auch einen Namen geben.
Das hilft. Und warum hilft es? Weil es ist tatsächlich wie so ein kleines, lebendiges Tamagotchi. Und wenn etwas einen Namen hat, dann kümmert man sich besser drum.
Daniel hat deinen Sauerteigansatz schon einen Namen.
Du hast unseren ja Brad Pitts genannt, ne? Genau.
Ich habe tatsächlich Daniel von meinem Sauerteig gegeben, der heißt Brad Pitt. Den habe ich aber nicht so benannt, sondern ich habe den aus dem Restaurant Ed's aus Nürnberg. Und da kommt Brad Pitt her.
Sauerteige können nämlich ungefähr so lange leben wie Schildkröten. Also das ist der Hammer. Sauerteige, wenn man die gut behandelt, ne, die können super alt werden. Auch in dem Buch ist ja der eine, der ist ja wahnsinnig alt.
Die gehen über Generationen und es gibt in Amsterdam tatsächlich ein Sauerteigmuseum. Und ich glaube, deren ältester Sauerteig ist schon in der 12. Generation.
Ja, also das ist irre mit diesen ganz alten Sauerteigen. Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Hast du denn deinen Teig behalten, deinen Ansatz, meine ich?
Ich habe ihn behalten,
Brad
aber
Pitt.
Brad Pitt, aber er hat leider mittlerweile das Zeitliche gesegnet.
Oh nein.
Ja, also wir sind, glaube ich, kein guter, also obwohl ein Chemiker im Haus ist, kein guter Sauerteighaushalt.
Warum nicht? Ich das kann nicht. Doch nicht sein.
Wir haben ihn, glaube ich,
das ist
einfach
ein bisschen
vergessen.
Traurige Nachricht jetzt.
Yes. Also, so
wirklich, ich bin ein bisschen schockiert. Brad Pitt ist in Daniels Küche gestorben. Aber du kannst ja jederzeit einen neuen ansetzen, denn das Rezept von Katsu für diesen Sauerteigansatz steht natürlich bei uns in den Shownotes. Das ist auch tatsächlich so ein bisschen special mit geriebenem Apfel. Da muss ja immer so Süße rein, Zucker rein. Und statt jetzt einfach Zucker reinzustreuen aus dem Supermarktregal, hat Katsu das mit geriebenem Apfel gemacht. Ganz, ganz schön. Könnt ihr alle mal ausprobieren und uns schreiben, wie das bei euch gelungen ist. Vielleicht überlebt euer Sauerteigansatz ja ein kleines bisschen besser als Daniels und denkt euch einen guten Namen dafür aus.
Genau. Brad Pitt. Also, ja, untoppbar eigentlich. Ja, ein Buch mit Brot und mit Chemie. Der zauberhafte Sauerteig der Lois Clary von Robin Sloan. Deutsch von Dietlind Falk. Ist bei Blessing erschienen. Das Buch hat 272 Seiten. Es ist nur noch antiquarisch leider erhältlich. Und ich muss sagen, bis hierhin konnte ich diesem ganzen Chemie-Ding auch noch naturwissenschaftlich safe folgen.
Ja, noch geht's.
Noch geht's.
Unsere Sommerfolgen sind ja alle so ein kleines bisschen anders. Natürlich haben wir da auch einen Bestseller dabei, aber den haben wir eben nicht ausgelost, sondern auch heute wieder passend zum Thema ausgesucht.
Die Bestseller-Challenge.
Ja, da gibt es eben ein Buch, das lange auf der Bestsellerliste stand und das wirklich zur Mathefolge passt wie Gauss zu Euler.
Es ist Pi mal Daumen von Alina Bronski. Das war ja im vergangenen Jahr auch das Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhandlung. Und viele von euch haben sehr von dem Buch geschwärmt und sich gewünscht, dass wir es hier bei Eat, Read, Sleep mal vorstellen. Und wir haben es uns aufgespart tatsächlich für die Mathefolge und waren dann wirklich gespannt drauf.
Es geht um Oskar, der ist Mathestudent, Erstsemester, Oskar Maria Wilhelm Graf von Ebersdorf und er ist 17 und er hat blaue Haare, er ist ein Manga-Fan, ist Mathe-Nerd und geht in diesem Studium auf und hat so leicht Sheldon Cooper autistische Züge. Und er studiert dort in einer eher, findet eher mittelmäßigen Uni, weil sein Mathe-Superheld da Professor ist, nämlich Daniel Johansen. Das ist ein Mathe-Genie, Träger der Fields-Medaille, so der Mathe-Nobelpreis, sag ich mal.
Ja,
so,
weil die Mathematiker ganz genervt sind, dass es keinen Mathematik-Nobelpreis gibt, haben sie sich die Fields-Medaille
erfunden, genau. Und das ist so ein Poser-Typ, der mit Cowboy-Stiefeln durch die Gegend rennt, also so eine Welle macht. Und Oskar will unbedingt in sein Seminar. Und er geht ganz in Mathe auf und seine Mitstudenten, die hält er eher für unintelligent. Und dann bekommt er bei den Mathe-Vorlesungen neben sich eine neue Sitznachbarin, die ganz anders ist. Also ganz anders als er, ganz anders, ja. Eine Frau, nämlich um die 50, knalliger Lippenstift, tiefer Ausschnitt, Lederrock und Leoprintbluse. Also die beiden hat man schon vor Augen nebeneinander. Ein ungewöhnliches Paar. Und das ist Moni. Moni ist Mutter und sie ist Großmutter. Und die kommt auch immer mit vollgepackten IKEA-Taschen mit Windeln und Taschentüchern. Und sogar ihrem Enkelkind in die Vorlesung. Die kann doch gar kein Mathe. Was will die eigentlich hier? Fragt sich Oskar. Völlig ungefiltert schildert er anderen Leuten seine Eindrücke. Er sagt einfach, was er denkt. Immer raus. Zitat, ich war es nicht gewohnt, dass fremde Menschen nach dem Erstkontakt weiter mit mir sprachen. Schon meine erste Reaktion war für mein Gegenüber meist so erschöpfend, dass kein weiterer Bedarf bestand. Nahezu alles Ausnahmen dieser Regel erwiesen sich als Freaks. Monis wiederholter Redebedarf versetzte mich daher in Alarmbereitschaft. Also Oskar und Moni lernen sich besser kennen. Wir lernen Monis Familie kennen. Und ich ertappe mich dabei, wie ich denke, ja wirklich kein Akademikerhaushalt. Was will die da eigentlich in diesem Mathe-Studium? Warum aber mögen alle die Moni? Die mögen alle irgendwie. Ne? Also die mit denen kommen alle ins Gespräch, sie verbringen Zeit mit ihr.
Sie bringt ja auch immer Essen mit.
Sie bringt auch immer Essen mit. Und warum kennt Moni den Professor? Und warum scheint Moni auch diesen super tollen Mathe-Professor Daniel Johansen zu kennen? Haben die eine gemeinsame Geschichte? Und Oskar ermittelt, ja? Welche Geschichte verbindet die beiden? Es geht um Mathe und es geht ums Leben und man kann viel lernen. Was hast du, Katharina, bei diesem Buch gelernt?
Oh Gott, einiges. Es ist so lustig, weil wir vorher nicht darüber gesprochen haben. Wir sprechen nie darüber, über den Bestseller vorher. Also wir verbieten es uns, über den Bestseller vorher zu sprechen. Und vorhin, als wir hier saßen, sagte ich zu Daniel, wir haben ja gar nicht über den Bestseller gesprochen. Daniel sofort in Schockstarre. Hast du so Angst, dass ich das jetzt was Doofes sage?
Ja, ich habe plötzlich Angst, dass du es nicht mochtest.
Mochtest du es sehr, sehr gerne?
Ja, ich mochte es.
Auf einer Skala von 1 bis 10?
Sind wir schon bei einer 8.
Oha.
Ja, 8, 5. Ich mochte es wirklich sehr.
Ach, interessant. Also, ich finde, es ist kein schlechtes Buch. Wir müssen uns nicht dolle zerstreiten, wie bei anderen Büchern. Ich sage nur für Paulina. Nein, es wird kein für Paulina 2.0. Aber so richtig vom Hocker gehauen hat es mich nicht, das kann ich schon mal sagen. Schon witzige Szenen, witzige Einfälle. Also dieses Pi-Wechselgeld, dass jemand an der Kasse so bezahlt, dass er immer 3,14 Euro zurückbekommt. Fand ich schon eine witzige Idee. Lustige Formulierung, auch so, weil sie ja diesen mathematisch-analytischen Stil so durchzieht. Also zum Beispiel, sagte halt Oskar, nach einer Woche hatte ich mit niemandem aus meinem Studiengang gesprochen. Moni zählte nicht. Ich betrachtete sie als Element Null. Oder die Beschreibung eines Professors, er wirkte altersbedingt leicht eingetrocknet und besaß daher kaum noch Raumtiefe. Ich erkannte ihn nicht. Vielleicht, weil er noch vor Erfindung der Digitalfotografie eremitiert worden war und daher nur als Name auf der Homepage auftauchte. Also auch dieses Universitätssetting, finde ich, hat sie echt gut beschrieben. So diese zugigen Hörsäle, dieses Neonlicht, alle sehen aus wie Zombies, hatte ich wirklich, wirklich gut vor Augen. Aber ich fand insgesamt zu viel Klischee und zu viel Abfeiern von Intelligenz. Hier auf der einen Seite dieses autistische Supergenie Oskar und das geheime Superbrain am Ende ja auch Moni auf der einen Seite und dann noch Monis hochbegabte Enkel, hat sie ja auch den einen oder anderen davon. Und auf der anderen Seite der dicke, dumme Pitt, Monis Partner, der blöde Kommilitone Tom und Monis Tochter Pippi, die sich, Zitat, im Intelligenzkontinuum deutlich näher an der unbelebten Natur bewegte. Das fand ich schon hart, weil da zieht sich im Grunde durch, wertvoll ist, wer intelligent ist.
Aber doch nicht, sondern erstens, es doch. Es ist eine Komödie.
Ja, ach so, ich dachte, du sagst, es ist ein Märchen.
Nein, es ist eine Komödie. Und zweitens sind diese harten, ungefilterten Sachen, das ist Otto und Oskar, das ist gerade der Gag. Das ist ja nicht die Wahrheit, sondern das ist ja gerade die Perspektive von diesem Oskar.
Andere Perspektive müsste, finde ich, in einem richtig guten Buch auch in irgendeiner Art von Metaebene mit rüberkommen. Weil am Ende, was ich gelernt habe, ist, je höher der IQ, desto besser der Mensch.
Nee, und das ist es ja gerade nicht. Und das ist nicht die, dass ich habe ein anderes Buch gelesen.
Ja, entschuldige.
Ja, genau. Nein. Es ist wirklich so. Nein, es geht. Wir hören die ganze Zeit genau diesen Sprech, diesen witzigen Höhö. Man traut sich ja fast gar nicht zu lachen, weil er so hart ist. Moni, was willst du hier? Krieg doch mal dein Leben auf die Reihe. Du musst dein Leben nur besser organisieren, deine 3 Jobs, die du hast, damit du darüber... Also er hat einen ganz, ganz effizienten, messerscharfen, analytischen Blick. Und man denkt, es geht um Oskar, es geht um Oskar. Und es geht nicht um Oskar, sondern wir erfahren die Geschichte von Moni. Es geht eigentlich ausschließlich um Moni in diesem Buch und warum sie Mathe studiert, warum sie sich für zu dumm gehalten hat ihr ganzes Leben und wie dieses Mathestudium ein ganz wichtiger Emanzipationsversuch und Ausbruch ist. Und das ist gerade der Gag, dass wir uns erlesen müssen zwischen diesem ganzen zynischen, sarkastischen, nerdigen, überheblichen, arroganten O-Ton von Oskar, schält sich heraus eine filigrane Familiengeschichte, eine filigrane Emanzipationsgeschichte von Moni. Ich fand das sogar unglaublich berührend. Und das ist eben Literatur. Das ist nicht nur eine Gaga-Situation. So Sheldon Cooper kennen wir ja alle. Das ist witzig, wenn er ungefiltert einfach so Sachen sagt und man amüsiert sich drüber, weil wir uns die nie trauen würden zu sagen. Und das ist Teil der Komik dieses Buches. Aber am Ende steht sozusagen beim Häuten der Zwiebel unter den Schalen dieses arroganten Sounds von Oskar steht eine ganz filigrane Geschichte von Moni. Also da würde ich dir wirklich erkennbar vehement widersprechen.
Ich dachte eigentlich, wir sind einer Meinung jetzt hier in den letzten Minuten. Ich meine, wann findet Moni Anerkennung vor Oskar, als sich herausstellt, dass sie nämlich doch nicht dumm ist?
Aber es ist doch, Oskar ist doch egal. Das ist doch das Interessante. Man muss also mitarbeiten beim Lesen.
Okay, ich frage anders. Wenn Moni jetzt...
Man muss durch diesen Oscar-Filter hindurch die eigentliche Geschichte erspüren.
Hatte ich wahrscheinlich nicht die richtige Brille auf. Du unterstellst mir, dass ich auch zu dumm bin für das Buch.
Nein! Das wollte ich ja gerade nicht. Ich habe es anders gelesen.
Aber wenn einfach. Moni jetzt am Ende, wenn, also die wird ja jetzt, abgesehen davon, dass das einigermaßen unglaubwürdig ist, ist die ja am Ende schlauer im Grunde als alle. Die kriegt so Privatseminare bei den Professoren, weil sie einfach so irre schlau ist. Mhm. Wenn das jetzt nicht passiert wäre, wenn sich jetzt weiterhin rausgestellt hätte, die ist eigentlich doch zu dumm für das Studium. Die geht wieder zurück in ihre Hausfrauensituation, viele Jobs, kümmert sich um alles, sieht irgendwie so ein bisschen runtergerockt aus. Und dann hättest du sie genauso sympathisch gefunden.
Ja, hätte ich. Aber die Geschichte ist ja eine andere. Sie hat studiert, obwohl sie alle für zu dumm hielten. Und so wird für mich ein Schuh draus, dass sie es trotzdem gemacht hat, dass sie es trotzdem wissen wollte.
Aber aber wenn sie jetzt in Wirklichkeit, ich meine, es gibt ja Menschen mit mehr und weniger IQ.
Ja.
So, und wenn jetzt aber jemand weniger IQ hat, dann kann nicht trotzdem studieren, sondern muss bei Aldi an der Kasse arbeiten, weil der Intelligenzquotient vielleicht nicht reicht für ein Studium. So, und das Bild hat sich mir vermittelt, dass diese Menschen dann weniger wert sind.
Das
und
hat sich Moni mir überhaupt nicht vermittelt.
Einfach nur deshalb mehr wert ist, weil in ihr nämlich doch wahre Intelligenz schlummert.
In den Augen von Oscar.
Ja, in, na.
Ah.
Okay, wir kommen hier nicht zusammen.
Ja, genau. Und ich glaube es schon, dass es irgendwie, dass es am Ende ist es mir jedenfalls so gegangen, dass Oscars, ich höre ihn, ich sehe ihn und ich versuche sozusagen auszulegen, wie es wirklich sein könnte, weil mir klar ist, dass Oscars Sicht auf die Dinge, und das ist sein O-Ton, den wir die ganze Zeit hören, dass das nicht die Wahrheit ist.
Ja, aber es ist auch ein allgemeines Denken in der Gesellschaft. Das muss man ja auch mal sagen. Es ist ja nicht nur Oscar, der so denkt. Das ist ja schon vorherrschend in der Gesellschaft, dass wir Menschen, Akademiker, irgendwie mehr wertschätzen oft als Leute, die bei Netto an der Kasse sitzen. Und das hat das Buch für mich durch diese ganzen Klischees verstärkt und das hat mich gestört. Aber ich sag ja, ich sagte ja eingangs, es ist kein schlechtes Buch. Ich musste auch sehr oft lachen.
Zwischen
1 und 10? 6.
Oh, das ist ja nicht ganz so schlecht.
Ja, nee, das ist nicht ganz so schlecht. Absolut, wir haben hier schon ganz andere Sachen gelesen.
Da hatten wir schon ganz andere Sachen. Alina Bronski, ich meine, ihr habt einen Eindruck, ja? Pi mal Daumen ist erschienen bei Kippenheuer und Witsch, hat 270 Seiten und kostet 24 Euro. Oha, also dafür, dass wir uns da eigentlich grundsätzlich einig waren, ging das ja noch ganz schön zur Sache.
Ja, grundsätzlich einig ist schön gesagt. Aber da merkt man halt, dass wir mit Leidenschaft bei der Sache sind. Das steht ja sozusagen ganz groß als Motto über unserem Podcast. Leidenschaftlicher Büchergenuss oder manchmal auch Verriss. Auf jeden Fall war das ein super Buch mit sehr viel Mathe-Content. Ein sehr guter Einstieg in die Folge, so vom naturwissenschaftlichen Feeling her.
Ja, man muss sagen, diese Physik-Cracks vom Desi, die Desiana, waren auch alle ganz empathisch und nachsichtig mit uns. Wir haben auch vorher auf dem Gelände eine Führung bekommen. Also wir sind da runter zum Teilchenbeschleuniger gegangen. Und Katharina, also es wurde uns ja alles ausführlich und sehr nachsichtig erklärt. Könntest du jetzt eigentlich so mit Distanz, mit Reflexionsabstand sagen, was die da unten machen in wenigen Worten?
Ist schön, wie hoch du meine physikalischen Fähigkeiten einschätzt. Also ich muss sagen, Thomas vom Desi hat uns ja da unten rumgeführt und hat das so leidenschaftlich gemacht und das war ganz hinreißend. Aber Thomas, es tut mir leid, ich habe wirklich nichts verstanden. Aber das liegt nicht an dir, sondern an mir. Also könntest du, also nach dieser einen Sache, auf die wir später noch zu sprechen kommen, bist du ja bei mir naturwissenschaftlich im Ansehen sehr gewachsen. Aber könntest du, ich habe dich beobachtet, während wir da unten, also muss man sich vorstellen, man fährt da runter mit so einem Fahrstuhl, da stehen auch allerlei Warnschilder dran, das war schon ein kleines bisschen beunruhigend auch.
Es war so 007-mäßig in Area 51.
Ja.
Ja.
Und dann steht man in einem Gang.
Mit Rohren.
Rohren.
Ganz viele Rohre.
Sehr langer Gang mit Rohren. Es könnte auch der Heizungskeller vom NDR sein. Jetzt mal so theoretisch. Vielleicht nicht in der Dimension, aber
also man spürt sozusagen die Weltaura, spürt man hier nicht so ganz, ne?
Ja, und da sah ich dich stehen und du gucktest etwas mit leeren Augen auf diese Rohre. Also hast du wirklich verstanden, was da abgeht?
Ich hab mich immer gefragt, ist das jetzt welches ist das Abwasserrohr? Also ich habe immer versucht, also mit den leeren Augen, da hat mein Pokerface nicht geklappt. Ich habe immer versucht, so nicken zu wissen und zustimmend, so wie man das in der Schule macht, auch wenn man keinen Plan hat. Ich habe wirklich eine Physik-komplette Blockade. Ich will das ja verstehen und ich höre auch zu und dann schweife ich ab und denke immer, ab jetzt höre ich wieder wieder zu. Ab jetzt höre ich wieder zu. Ich hatte Mathe in der Schule, ging ganz gut mit den Grundrechenarten, so Kopfrechnen und so. In Physik war ich wirklich ein kompletter Ausfall. Ich hatte einmal eine 2, einmal, aber nur, weil ich ein Interview mit Heidi Kabel gemacht habe für die Schulzeitung in der 6. Klasse. Und der Physiklehrer hat gesagt, das finde ich so toll, gehe ich nur eine 2. Es war eigentlich eine gute Schule, spricht jetzt nicht für die Reputation meiner Schule.
Doch.
Naja.
Ich finde das schön, dass auch Physiklehrer anerkennen, wenn man auf anderen Gebieten sehr viel leistet. Ich meine, Heidi Kabel interviewen.
Ja.
Und dafür dann in anderen Fächern wie Physik ein bisschen nachsichtiger ist, das finde ich total gut.
Ja, war wirklich gut. Und in Physik eine 2 wegen Heidi Kabel.
Ja, ich finde es total berechtigt. Ich wünschte, das wäre bei mir auch so gewesen. War es leider nicht. Aber die Desianer haben uns tatsächlich auch wir waren voller Ehrfurcht natürlich vor deren physikalischen Kenntnissen und dieser unterirdischen Sache da mit diesen Teilchen. Das ist wirklich ein Riesending. Lest euch das gerne einfach mal durch auf deren Homepage. Das ist wirklich ein Riesending. Da reisen Forscher aus der ganzen Welt an, um da Teilchen zu beschleunigen und was mit Licht zu machen.
Ja.
Mache ich mal eine bedeutungsvolle Pause an dieser Stelle. Aber die Desianer haben
was
uns
mit Licht
auch
zu machen,
kreativ sehr überrascht. Wir machen ja am Anfang unserer Shows immer eine literarische Charade. Das heißt, man muss Buchtitel pantomimisch darstellen. Und fürs Desi haben wir die ganze Sache ein bisschen erweitert. Die Desianer sollten physikalische Begriffe pantomimisch darstellen. Und das ist so ein bisschen ausgeufert in ungeahnter, unvorhersehbarer Weise.
Sollen ja immer 2 kommen aus dem Publikum, die sollen dann einen Begriff nachmachen oder einen Buchtitel, in diesem Fall einen physikalischen Begriff. Und die haben dann sofort gesagt, wir brauchen noch was sollten
sie
die da machen? Wasserstoff.
Wasserstoffbrückenbindung.
Wasserstoffbrückenbindung. Und dann haben die beraten, also wirklich minutenlang, und haben gesagt, wir brauchen noch 3 Leute aus dem Publikum, um das angemessen pantomimisch darzustellen. Ja. Also eine Versuchsanordnung irgendwie im ganz neuen Stil.
Und dann haben sie sich alle umarmt und sind im Kreis auf der Bühne herumgesprungen und es hat tatsächlich jemand geraten.
Ganz schnell. Und am Anfang zögerten die noch ein bisschen und dachten, so eine Charade, ist das so unser Ding? Aber dann waren sie in der Zone und waren in der Charade-Zone und haben mitgemacht und wollten immer noch weitermachen. Also mit einem irren Leuchten im Auge.
Und haben dann auch die Buchfans im Publikum, die dann wiederum einen Buchtitel darstellen mussten, angesteckt auch mit dieser Versuchsanordnung, die dann plötzlich auch Menschen aus dem Publikum einforderten für ihre Pantomime. Ist noch nie vorher passiert bei uns.
Genau.
Ich hoffe, das macht nicht Schule, weil sonst müssen wir dafür irgendwie eine extra halbe Stunde einkalkulieren demnächst.
Aber im Mittelpunkt standen an dem Abend natürlich die Bücher. Und wir haben alles gegeben. Wir haben für die Folge wirklich viel gelesen. Alles, was mit Zahlen und mit Naturwissenschaften zu tun hatte und nicht bei 3,14159 auf dem Baum war, landete auf unserem Schreibtisch. Kurz mal ein Piwitz eingestreut.
Ja, ganz schön, Daniel, ganz schön. Wir hatten ja euch gefragt, schickt uns Tipps, Bücher, die in unsere Mathefolge passen. Und da haben wir reichlich bekommen, jede Menge Bücher. Also heute sind quasi eine ganz lange All-Time-Favorites-Community-Folge. Nur mit Büchern, die irgendwie mit Naturwissenschaften zu tun haben. Und wir haben uns davon nichts abschrecken lassen. Auch nicht von Buchtiteln, die sehr nach Mathe-Klausur klingen.
Das Geheimnis der Eulerschen Formel von Yoko Ogawa. Das ist ein Tipp von Anna, ist schon 2012 erschienen. Ich kannte das gar nicht und ich war ein bisschen besorgt, ob des Titels. Und ich sag mal so, gut, dass die Formel nicht auf dem Cover abgedruckt war. Das hätte mich doch noch ein bisschen mehr abgeschreckt. Also die Eulersche Formel, wie man sieht, hat das was mit Winkeln und Cosinus und so weiter zu tun. Aber die gute Nachricht ist, das muss man gar nicht wissen, um das Buch zu lesen. Also ich bin völlig unvoreingenommen da reingegangen in dieses Buch und habe es sehr, sehr geliebt. Es geht um einen Mathe-Professor, der nach einem Unfall sein Kurzzeitgedächtnis verloren hat. Der kann sich nur noch an die vorigen 80 Minuten erinnern. Und er braucht dann natürlich Betreuung und ist aber auch so eine schwierige Person. Das heißt, alle Haushälterinnen, die halten es nicht besonders lange bei ihm aus. Er vergrault die dann immer wieder, jetzt ein neuer Versuch, die Ich-Erzählerin tritt ihren Dienst an. Und seine erste Frage an sie von ihm ist, welche Schuhgröße haben Sie denn? Und sie antwortet, 24. Also ist eine japanische Schuhgröße offensichtlich, ist aber auch irrelevant. Und dann sagt er, eine würdevolle Zahl, sie besitzt die Fakultät 4. Und die Haushälterin fragt, was ist denn eine Fakultät 4? Antwort, wenn man alle natürlichen Zahlen von 1 bis 4 miteinander multipliziert, ergibt das 24. Wie lautet Ihre Telefonnummer? 576-1455. Ah, 5.761.455. Ist das nicht zauberhaft? Das entspricht der Anzahl sämtlicher Primzahlen zwischen 1 und 100 Millionen. Und was soll ich sagen? Das geht weit über meinen synaptischen Horizont, aber das Buch hatte mich schon auf diesen ersten Seiten, weil ich das so irre fand, was man mit Zahlen verbinden kann. Offensichtlich, wenn man einen Sinn dafür hat. Ich finde es total schwierig, aber wenn andere Leute sich dafür begeistern können, kann ich mich da mit begeistern. Und für diesen Matheprofessor, der sich immer nur 80 Minuten zurückerinnern kann, für den sind Zahlen so wichtig im Leben, weil sie ihm eben Struktur geben und Halt geben, als einziges im Grunde. Und das fand ich eine schöne Vorstellung. Und zwischen der Haushälterin und diesem Professor entsteht dann eine ganz besondere Beziehung, weil er ihr immer Sachen erklärt, so mathematische Phänomene, Pythagoras, Primzahlen, Pi, Eulersche Formel, vollkommene Zahlen, so diese Sachen halt, was man so erklärt im mathematischen Bereich. Und dann freunden die sich auch richtig an. Sie hört sich das auch gerne an und hat auch so ein kleines bisschen so Kosinski-Vibes, Moni-Kosinski-Vibes, weil sie es auch wirklich dann auch versteht. Und auch ihr Sohn freundet sich mit dem Professor an und die machen dann oft Hausaufgaben zusammen. Zum Beispiel diese Textaufgabe.
Und dann kam es zum Äußersten. Ich sollte nämlich diese Textaufgabe an der Tafel lösen. Stellt euch vor, ein Hörsaal voller Menschen und ich allein an der Tafel mit einer Textaufgabe. Flashback, dunkelste Zeiten in der Schule.
Textaufgaben sind ja auch irgendwie ein bisschen Literatur. Textaufgaben. Und für alle, die jetzt vielleicht ein bisschen mitrechnen wollen, ich lese sie einmal vor. Sie lautet: Ich habe 2 Packungen Taschentücher und 2 Paar Socken für 380 Yen gekauft. 2 Packungen Taschentücher und 5 Paar Socken kosten 780 Yen. Wie viel kostet dann je eine Packung Taschentücher und ein Paar Socken?
In anderen Worten, wie alt ist der Busfahrer?
Ja, absolut.
Aber nach dem ersten Schockmoment hatte ich wirklich einen lichten Moment und hatte eine Art Offenbarung und bin an die Tafel gestürmt und habe unter dem zustimmenden Gemurmel der Dizianer diese Aufgabe gelöst. Mit ein bisschen Logik.
Und das war die Überraschung des Abends für mich. Ich dachte nämlich erst, bei mir ist es folgendermaßen passiert. Ich habe diese Textaufgabe gelesen und dann dachte ich so erst, ach naja, das ist ja easy, kann nicht so schwierig sein. Aber dann doch nicht. Also es war dann doch schwierig. Ich habe es irgendwie nicht rausgekriegt. Dann habe ich meinen Bruder gefragt. Wie immer, wenn ich irgendwas mit Mathe nicht kann, frage ich immer meinen Bruder im Chat. Der hat mir dann mal schön 2 Gleichungen mit X und Y präsentiert. Guck mal hier, kannst du dir angucken im Chat. So sah das dann aus.
2x plus 2y gleich 380.
Ja, und dann noch das andere.
2x plus 5y gleich 710.
Genau. Und dann dachte ich immer noch, okay, nach x auflösen kann ich eigentlich ganz gut. Aber dann kam ein sehr unrealistisches Ergebnis raus. Und dann habe ich noch mehrmals nachgefragt. Er war auch schon ein kleines bisschen irritiert, hat zwischendurch gefragt, ob ich mich für den Posten als Intendantin bewerben möchte oder warum ich diese komische Rechnung von ihm gelöst haben will. Und am Ende hat er mir dann ein Foto von seiner Rechnung geschickt. Und dann dachte ich so, ja, okay, das ist doch relativ kompliziert. Das kann ich auf keinen Fall mit Daniel an der Tafel machen. Aber dann, naja, was soll's, no risk, no fun. Also habe ich ihn an die Tafel tatsächlich geschickt. Und er löst das im Handstreich.
Also intuitiv. Also zwei Taschentücher, 2 Paar Socken kosten 380 und 2 Taschentücher und 5 Paar Socken 780. Da habe ich also das eine, den höheren Betrag vom niedrigen abgezogen und wusste dann, wie viel der Unterschied dann kostet. Also 3 Paar Socken kosten dann 400.
Ich steige schon an dieser Stelle. Lass uns hier nicht ins Detail gehen.
Es war logisch und Schritt für Schritt und immer, wie gesagt, unter dem zustimmenden Gemurmel. Und es war schon ein kleines Erfolgserlebnis.
Man muss aber auch dazu sagen, zur Ehrenrettung meines Bruders, Thomas und die anderen vom DESI kamen hinterher und sagen so, also wir hätten das auch mit dieser Gleichung und X und Y gerechnet und nicht so wie du.
Ja. Aber es gibt eben der Lösungsweg. Es gibt ja unterschiedliche Wege.
Ja, es gibt unterschiedliche Lösungswege. Aber was sagt das über Mathe aus? Och Gott, naja, egal. Zurück zum Buch. Das Geheimnis der Eulerschen Formel von Yoko Ogawa, das ist abseits der Sockenaufgabe wirklich ein richtig tolles Buch. Man versteht, wenn man das liest, warum Zahlen für einige Menschen eine besondere Bedeutung haben. Also das hat mir wirklich gut gefallen Und dazu hatten wir auch diverse Zuschriften, zum Beispiel von Anna, die geschrieben hat, sie findet das Buch unterhaltsam und zärtlich. Und das würde ich unterschreiben, obwohl es ein kleines bisschen kitschig klingt. Aber ja, sie hat recht. Und sie sagt auch, sie mochte das Buch, obwohl Zahlen eigentlich nicht ihr Ding sind. Ja, welcome to my life. Yoko Ogawa, das Geheimnis der Eulerschen Formel, aus dem Japanischen übersetzt von Sabine Mangold. Das Buch ist bei Aufbau als Taschenbuch erschienen, hat 250 Seiten und kostet 13 Euro.
Ja, wir haben für unsere Mathe-Folge wirklich einmal alle Genres auch durchdekliniert. Und Überraschung, es gibt auch Unterhaltungs- und Liebesromane im Naturwissenschaftsmilieu. Und eines dieser Bücher hast du mir auf den Schreibtisch gelegt im Vorfeld.
Ja, ich dachte, du könntest dich mal auch mal so ein bisschen im New Adult-Bereich wieder einlesen und hab dir gegeben die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe von Ailey Hazelwood. Die ist eigentlich promovierte Neurowissenschaftlerin und hat im Studium so zum Stressabbau Fanfiction zu Star Trek geschrieben. Also auch eine irre Geschichte. Dieser Roman, die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe, war dann ihr Durchbruch und seitdem ist sie, glaube ich, nur noch Autorin.
Hier geht es um Olive. Olive will promovieren in Biochemie in Stanford und zwischenmenschlich wackelt es, aber im Studium läuft es eigentlich so ganz gut. Der Anfang ist ein bisschen kompliziert, finde ich. Wenn man dann aber drin ist, ist super, denn also dieses Setting, weil ihre beste Freundin mit jemandem zusammen ist, auf dem sie auch mal stand und sie will ihrer Freundin sagen, nein, ich will gar nichts mehr von dem und sie will es ihr ganz deutlich machen, schnappt sie sich, als diese Freundin einmal vorbeikommt, irgendeinen Typen, der gerade da steht und küsst ihn, damit sie sieht, die ist vergeben, also sie hat gar kein Interesse mehr. Ja? Und dann küsst sie diesen Mann. Und dieser Mann ist, also das muss man erstmal mitnehmen und sagen, okay, das glaube ich. Und dann geht's los. Dieser Mann ist ausgerechnet Mr. Carlson. Es ist Adam Carlson. So ein Chemiewunderkind, MacArthur Award Preisträger. Und der ist fachlich top und menschlicher Totalausfall. Alle hassen ihn, ein Labortyrann, ein Doktorandenquäler und ausgerechnet. Also sie rechneten mit dem Schlimmsten in diesem Moment, sie ist ja auch übergriffig und so, aber er fand das mit dem Kuss gar nicht so schlecht. Auch aus Gründen, denn die Uni friert gerade sein Budget ein, weil sie immer damit davon ausgehen, dass so ein Einzelgänger, der haut bestimmt bald ab nach Harvard. Und jetzt denkt er, wenn ich mich mit ihr zusammentue und wir simulieren eine Freundschaft, dann denken die, ich bleib hier, weil ich mich hier binde. Und so gehen die beiden eine Fake-Freundschaft ein. Was so beim ersten Kuss schon ein bisschen verlockend geklungen hat, verstetigt sich. Adam hat, entdeckt Olive, hat so wahnsinnig niedliche Grübchen, ja. Und sie muss ihm auch mal vor allen Leuten den Körper eincremen und so. Also man kommt sich so ein bisschen näher. Also auch Labortyrannen können Granatenkörper haben. Das sind so diese
Takeaway-Message.
Takeaway-Message von Daisy. Ich sag mal, ihr habt das doch alle hier. So, und das sind dann diese Tropes, diese Motive, die zu jeder Rom-Com auch im Fernsehen gehören und zu jedem Unterhaltungsroman, wo Liebe und Herz und Schmerz eine Rolle spielen. Die Tropes, also da gibt es zum Beispiel Enemy to Lovers, also zwei, die sich nicht ausstehen können, die dann aber sozusagen ihre Abneigung überwinden und dann einander verfallen. Oder dann sind die beiden eben auf so einer Konferenz, auf so einer Wissenschaftskonferenz und dann huch, gibt es nur ein Bett in einem Hotelzimmer.
One-Bed-Trope.
Und das ist nicht so lieblos runterdekliniert, sondern es ist wirklich mit ganz viel Witz und Freude geschrieben. Es kommt dann auch noch ein Bad Guy dazu. Es geht um Loyalität, es geht um Freundschaft, es geht um Liebe. Und in allem Wissenschaftlichen hat das Leben dann irgendwie immer doch so andere Gleichungen. Das ist ja mal so eine Moral, die in solchen Mathebüchern dahinter steht. Bei Pi mal Daumen war das ja auch so. Oscar guckt so Pi-mäßig auf die Welt, aber so wird es nicht rund, sondern Pi mal Daumen, so wird das Leben richtig rund. Und so, das ist so ein Motiv, was immer in so Mathe- und Naturwissenschaft-Romanen auch immer wieder kommt. Der nackte Blick auf die Zahlen, ja, und auf die Wissenschaft allein reicht nicht, sondern da kommt irgendwie noch das Leben dazu. Die Beschreibung aber des Lebens einer Wissenschaftlerin und eines Wissenschaftlerins auch wieder nicht werbefähig. Also würde ich sagen, das ist schon, man muss das wollen, so ein wissenschaftliches Studium. Zitat, die Wissenschaft verlangt viel und es gibt wenig zurück. Ohne richtigen Grund ist es schwer, dabei zu bleiben.
Ja. Ganz anders als in unserem Job.
Ganz anders als in unserem Job, genau. Ja. Das ist ein wunderschönes Buch, finde ich. Also es ist eher leichte Kost, aber unter den Büchern mit leichter Kost ist das wirklich ein gutes und gelungenes Buch. Und es gibt auch jetzt eine neue Ausgabe mit so einem Farbschnitt. Da sieht man dann Herzchen und Mikroskope so
und
auf der Seite.
Und Reagenzgläser.
Und was? Und Reagenzgläser. Also auch ein sinnliches Erlebnis. Und gerade junge, man muss es sagen, weibliche Fans stehen auch auf diese Art von Büchern und Ausprägung von Büchern und Präsentation von Büchern mit Farbschnitt.
Ich finde es super, dass du das gelesen hast.
Ich fand's gut.
Ellie Hazelwood ist ja eine der guten New Adult Autorinnen. Die schreibt auch Fantasy, Vampir, Werwolf Bücher, aber eben auch ganz viel diese Campus-Romane, die im MINT-Milieu spielen. Gibt ja auch noch die Unannehmlichkeiten von Liebe oder das irrationale Vorkommnis von Liebe. Das ist auf jeden Fall ein Name, den man sich merken sollte, wenn man vielleicht mal so ein bisschen Frauen so zwischen 20 und 30 beschenken will. Das ist eine echt gute Autorin. Nicht vorenthalten will ich dieses Kinderbuch von Holly Goldberg Sloan, auch eine ganz tolle Kinderbuchautorin. Glück ist eine Gleichung mit 7 für Kinder ab 12. Es ist aber fast eher ein Erwachsenenbuch oder wirklich für leseerfahrene 12-Jährige. Das ist nichts, was man einfach mal so wegliest wie, keine Ahnung, Ursula Poznanski oder so. Die Protagonistin ist Willow, super hochbegabt, interessiert sich vor allem für Botanik und Medizin, also auch hier ein deutlich naturwissenschaftlicher Hintergrund. Sie züchtet Zitrusfrüchte im Garten und langweilt sich in der Schule, weil sie nämlich schon alles kann. Hat auch leicht autistische Züge. Das ist ja ist auch so eine Art Trope, die sich so durchzieht. So hochbegabte Kinder mit etwas autistischen Zügen liest man immer wieder, weil die wahrscheinlich wahnsinnig reizvoll sind als Protagonisten. Und sie ist sehr fixiert auf die Zahl 7. Willow ist dann eines Tages super schnell im Mathe-Test, weil sie ja alles schon kann. Und dann gibt sie nach, keine Ahnung, 15 Minuten ab und alles ist richtig. Und das hat niemand anders im gesamten Staat Kalifornien geschafft. Und deswegen werfen ihr die Lehrer vor, sie hat geschummelt. Und soll deswegen zu einem Berater, weil schummeln geht ja nicht. Dann kommt sie zu Del Duke, das ist eine Art Sozialberater, Begleiter, wird noch eine wichtige Person im Buch, aber ist erstmal nur so eine bisschen schräge, seltsame Person. Und bei diesem Berater sind auch zwei Geschwister, Mai und Kwang Ha. Und Willow freundet sich dann mit Mai an, mit dem Mädchen. Und dann passiert, und das passiert tatsächlich schon auf den ersten Seiten, das wird so in mehreren Rückblenden erzählt, bei einem Autounfall verunglücken Willows Eltern tödlich. Also es ist wirklich eine tragische Grundkonstellation. Und Mai, diese neue Freundin, nimmt Willow dann mit zu sich nach Hause, zu ihrer vietnamesischen Mutter, die so ein Nagelstudio hat, ganz krass in so einer Garage wohnen, die in so einer fensterlosen Garage, also eine ganz andere Lebenssituation, als Willow sie kennt. Und die nehmen sie dann aber auf, weil die Mutter instinktiv merkt, sie kann dieses Mädchen jetzt nicht in dieser Situation in so staatliche Obhut geben, wo sie sonst normalerweise hinkommt, ne, so zu so einer Notpflegefamilie, die sie gar nicht kennt. Also nimmt sie die erstmal auf und dann werden diese vietnamesische Familie, wo auch der Vater gar nicht da ist, dieser Sozialberater Del Duke und Willow werden so eine Art Schicksalsgemeinschaft. Und das ist eine ganz, ganz schöne Geschichte, wunderschön erzählt, weil es MINT-Buch eben so analytisch erzählt wird. Und das ist dann so rührend und witzig, weil da viele Sachen einfach gar nicht so zusammenpassen. So ähnlich wie bei Oscar, der ja auch sehr analytisch erzählt und eben dann auch Gefühle sehr analytisch erzählt. Also ich mochte das, habe das total gerne gelesen, unter anderem auch ein Tipp von Anne, die uns geschrieben hat: Mich faszinieren die Möglichkeiten und Perspektiven, die Mathe eröffnet und die Schönheit, die in den Mustern liegt, weil Willow einfach überall Muster sucht. Das Buch ist mit ganz viel Wärme, Mitgefühl und Witz geschrieben, lohnt sich ganz entschieden. Kann ich alles unterschreiben? Holly Goldberg Sloan, Glück ist eine Gleichung mit 7. 304 Seiten bei Hansa, erschienen für 16,90 €. Eine absolute Herzensempfehlung, wie auch, glaube ich, alle anderen Bücher von der Autorin. Ich habe, glaube ich, alle anderen gelesen, fand alle anderen toll.
Ich habe noch einen Agenten-Thriller mitgebracht. Spielt in den 20er Jahren, beginnt dort. Simon Bately ist Rugby-Spieler, junger Typ, Physiker und wird aber angeheuert vom britischen Geheimdienst. Er geht nach Berlin und spioniert da einen russischen Freund und eine deutsche Freundin aus. Und eskaliert total. Er erfährt nie genau, was genau geschehen ist. Das steht in den Geheimdienstakten. Schnitt, paar Jahre später, Zweiter Weltkrieg. Und er ist Experte, Physikexperte für den britischen Geheimdienst. Und eines Tages, wahre Geschichte, kommt aus Dänemark, aus dem besetzten Dänemark, ein Telegramm des Chemie-Nobelpreisträgers Niels Bohr. Niels Bohr. Ein rätselhafter Text. Da steht Miss Maud Ray at Kent. Miss Maud Ray at Kent? Wer ist das? Kenn ich nicht. Alle, die suchen diese Miss Maud. Man sucht sie, man findet sie nicht. Und dann, es ist eine verschlüsselte Botschaft. Wahre Geschichte. Also ein bisschen 5 Freunde und 3 Fragezeichen, ja? Also, was Absolut. Steckt dahinter? Miss Maud Ray at Kent. Da müssen die Buchstaben so ein bisschen vertauscht werden. Und dahinter steckt Radium Taken. Also das Radium in Kopenhagen wurde von den Nazis beschlagnahmt. Warum? Sie sind offenbar auf der Suche nach einer neuen Waffe. Und jetzt beginnt ein Wettlauf, ja? Wenn wir nicht die Einzigen sein können, diese Waffe, dann müssen wir wenigstens die Ersten sein. Sagen die Alliierten, sagen die Briten, sagen die Amerikaner. Es wird ein Mordkomitee gegründet und das auch mit dem Manhattan Project nachher zusammenarbeitet. Und mittendrin ist Simon und der jagt den deutschen Chef dieser Forschergruppe und sucht auch seine alte deutsche Freundin, die auch mit in diesem Physikerteam ist. Und es beginnt eine Agentenjagd, eine Physiker-Agentenjagd. Es geht auch um Verantwortung von Physikern und von Naturwissenschaftlern in militärischen Kontexten im Krieg. Und das ist flott geschrieben, sagt man ja so. Und es geht um die Geschichte, also für mich wirklich viele unbekannte Facetten des Zweiten Weltkriegs. Man weiß ja immer so Manhattan Project, Amerika. Und in diesem Fall ist mal ein Fokus gelegt auch auf die europäische Geschichte davon. Man erfährt sehr viel auch über die in Tüdelchen Wunderwaffen der Nazis, die es in den letzten Kriegstagen gegeben hat. Ich fand ein mitreißendes Buch über Physik und die Folgen sozusagen. Atom von Steffen Kopetzky. Ist bei Rowohlt erschienen, 416 Seiten für 26 Euro.
Herzschmerz, Abenteuer und Kinderbücher, alles dabei bei uns in der Mathe-Folge.
Ja, und als Gast haben wir uns auch einen Checker eingeladen, einen promovierten Physiker, nämlich den Autor Daniel Mellem. Der hat die Romanbiografie Die Erfindung des Countdowns geschrieben. Das Buch, das haben wir schon ganz am Anfang unseres Podcasts in Folge 10 vorgestellt. Und da geht es um den Raketenwissenschaftler Hermann Oberth. Der hat immer schon von einer Mondrakete geträumt, aber niemand hat an ihn geglaubt, bis er dann am Ende tragisch bei den Nazis Gehör findet. Aber am Ende ist er auch bei den Amerikanern dabei, bei der Mondmission und sitzt da beim Start der Apollo-Rakete auf der Tribüne. In dem Roman, da geht es um Oberths Leben, aber es wird auch erzählt, wie der Countdown, also 10, 9, 8, 7, 6 und so, erfunden wurde. Nämlich in einem Film von Fritz Lang, Frau im Mond von 1929. Da wurde zum ersten Mal beim Start einer Rakete rückwärts gezählt und Hermann Oberth hatte was damit zu tun. Ein spannender Typ aus der zweiten Reihe der Physikgeschichte hat uns Daniel Mellem erzählt.
Also im Studium ist er mir nicht über den Weg gelaufen. Ich bin über den Film, den du angesprochen hast, auf den gestoßen, also über Frau im Mond. Und das ist einer der ersten Science-Fiction-Filme gewesen, eben 1929. Und da gibt es so einen sehr aufwendig inszenierten Raketenstart zur Hälfte des Films. Und der ist nach damaligem Wissensstand, sollte der für Fritz Lang möglichst realistisch sein. Er wollte deshalb einen wissenschaftlichen Berater ans Set holen und dieser Berater war Hermann Oberth. Und so bin ich über den gestolpert, ja.
Hermann Oberth kommt übrigens auch in dem Atombuch von eben vor.
Das stimmt, ja,
das
genau.
Ist es griff einiges ineinander bei den Büchern, die wir für den heutigen Abend gelesen haben.
Und jetzt geht's ja wirklich buchstäblich, dass man sagt ja, wenn etwas ganz kompliziert ist, ist es Raketenwissenschaft, Rocket Science. Also wie oft musste der Verlag eingreifen und sagen, Daniel, nicht so kompliziert?
Da zum Glück wenig. Also wir haben natürlich über vieles diskutiert. Aber in dem Fall ist die Physik ein bisschen im Hintergrund im Vergleich zu dem, worum es sonst geht, weil hier ist die Physik ja eingebettet in gesellschaftliche Kontexte. Also Forschung wird ja selten im luftleeren Raum gemacht, vielleicht auf der ISS, aber das ist es dann auch. Und die Physiker bewegen sich eben auch, oder die Forscher, in politischen Kontexten, in sozialen Kontexten. Und darüber haben wir viel diskutiert und davon erzählt ja auch der Roman.
Hast du denn jetzt eigentlich mit der Physik ganz aufgehört und bist nur noch Autor?
Tatsächlich ist das so, ja. Also ich arbeite noch in einem Medizintechnikunternehmen, da habe ich aber mit der Forschung und Entwicklung nichts mehr zu tun.
Warum denn? War es doch nicht so schön mit der Physik?
Naja, also mir hat das Studium schon Spaß gemacht und tatsächlich ist es auch so, dass ich mich literarisch damit noch gern auseinandersetze. Aber das ist genug Raum für die Physik für mich. Also ich brauche jetzt nicht noch tatsächlich die Forschung am Institut zusätzlich.
Daniel Mellem, ein Mann vom Fach, das haben wir uns natürlich auch gleich zunutze gemacht und ein paar Live-Experimente mit ihm durchgeführt. Schon vor der Session, vor der Halle, haben wir eine Rakete gebaut, beziehungsweise Daniel hat eine Rakete
also
gebaut.
Also der andere Daniel, Mellem.
Also, ja, genau. Also, ja, richtig. Also der Autor Daniel Mellem hat für uns eine Rakete gebaut aus so einer kleinen PET-Wasserflasche. Mhm. Da hat er aber auch so schön verziert mit so Pappe, rot-weißer Pappe.
Sah aus wie eine Rakete.
Richtig aus wie eine Rakete. Und dann kam da Wasser und was war
das? Natron war das, glaube ich, ne? So ein kleines Pulver.
Wir haben
oh Gott, wir sind so schlecht.
Ich glaube auch, es war oh Gott, das müssen wir nochmal nachfragen. Das müssen wir jetzt mal.
War das nicht Backpulver? Also auch so eine Backpulverartige.
Es war Natron.
Es war Natron.
Ich bin ziemlich sicher. Mhm. Wir sagen mal Natron.
Wir sagen Natron.
Und was hat er denn auch nochmal da oben drauf gemacht? Einen Korken? Oder den Verschluss?
Warte mal, vielleicht hat er mir das. Ja, wir mussten ja den Verschluss abmachen. Nee, wie war denn das?
Oh Gott,
wir sind so schlecht. Es ist so bitter.
Hat er irgendwas drauf gemacht? Das ist doch dann abgefüllt. Irgendwas musste man ganz schnell drauf machen.
Ich rufe mal kurz Daniel Mellem an. Warte mal, ich habe hier irgendwo seine Nummer.
Hallo.
Hallo Daniel, hier ist Daniel vom NDR. Hallo. Du, wir sitzen gerade im Studio und nehmen, es ist ganz peinlich, wir nehmen gerade die Physikfolge auf, ja, das kommt ja jetzt im Sommer. Und wir sind gerade an der Stelle, wo du die Rakete entzündest und wir haben vergessen, was drin ist.
Ja, okay. Also wir haben die Flasche aufgemacht, haben Zitronensäure, also das Pulver Zitronensäure und Natron reingefüllt. Da passiert dann noch nichts, ist beides aus der Backmittelabteilung. Und dann haben wir Wasser reingefüllt und da reagiert es dann sehr schnell.
Und dann haben wir irgendwas zugemacht?
Genau, haben den Stopfen raufgedrückt und der wurde dann rausgedrückt und dann haben wir...
Ah, das ist die Kraft ist so groß, dass dieser Stopfen da weggesprengt
genau,
wurde.
Genau, das ist der Rückstoßeffekt bei der Rakete.
Okay.
Also ein Korken, nicht der normale Schraubverschluss.
Nee, genau, das ist der Korken, der da reingestellt wurde.
Alles klar, super, vielen Dank. Super. Bis dann, danke, tschüss.
Tschüss.
Man merkt doch so ein bisschen, warum wir nicht reüssiert haben im naturwissenschaftlichen Bereich.
Also es ist leider nicht nachhaltig geblieben. Das Rezept, das Experiment war aber cool.
Die Anleitung für das Experiment können wir jetzt auch in die Shownotes stellen, jetzt wo wir wieder wissen, wie es funktioniert. Das könnt ihr dann mal nachmachen. Das ist wirklich spektakulär. Wir haben auch einen tollen Film dafür gemacht. Bei Instagram kann man sich das angucken. Wie diese Rakete dann in den blauen Himmel vor dem Desi startete. Und wir hatten natürlich weiße Kittel.
Wie richtige Wissenschaftler.
Schutzbrille an. Wir sahen aus wie aus einem Wissenschaftlerfilm. Ja. Ich sehe uns auch wirklich. Wir wollen diese Mathe-Show ja nochmal machen. Also falls irgendjemand jetzt zuhört und sagt, ich arbeite beim Raumfahrtinstitut oder bei irgend sowas ähnlich spektakulärem wie Desi und sagt, ich lade euch ein in unser Auditorium.
Wir kommen.
Wir kommen und machen diese Show nochmal. Das war so herrlich. Und nächstes Mal ziehen wir diese Kittel auch öfter mal an,
ja.
Denn wir sahen sehr gut aus.
Ja, wie verrückte Wissenschaftler auf dem Weg zur Weltherrschaft. Die noch nicht mal wissen, was Natron und Zitronensäure ist. Oh Leute. Also okay, so viel zum Thema Rakete. Und drinnen auf der Bühne mit dem Publikum haben wir noch mit einer Kartoffel und ein paar Drähten eine Uhr gestartet. Also Strom aus einer Kartoffel. Die Uhr ging dann plötzlich, tick-tack.
Und du hast dir dafür extra so einen schönen kleinen Physikbaukasten gekauft.
Habe ich mir kommen lassen, genau. Denn diese Szene, die geistert mir schon durch den Kopf schon seit Jahren. Denn da gibt es ja eine Sitcom, Big Bang Theory. Kennt ihr die?
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool.
Genau, diese Melodie geht bei mir sofort das Big Bang Theory Universum auf. Ich liebe diese Serie auch. Einfach wahnsinnig witzig.
Und da gab es eben so eine Szene in dieser Sitcom Big Bang Theory. Da kommt Professor Proton, das ist so eine Fernsehfigur, so ein Erklärbär in Sachen Physik. Und der besucht dann diese Physiker-WG und stellt dann dieses Kartoffelexperiment vor. Und dabei ist auch Penny, die hübsche Nachbarin, die keine Ahnung von Physik hat, so wie wir.
Genau.
Also so ein bisschen klischeehaft auch dargestellt.
Identifikationsperson für
komplett.
Mich.
Und Penny stellt Professor Proton dann die Frage nach dem Kartoffelexperiment, die auch für mich völlig auf der Hand liegt. Löst das nicht alle unsere Stromprobleme in Wahrheit?
Leider nein.
Das ist genau.
Leider nein. Also,
aber warum?
Ja. Weil wir jetzt hier viel zu wenig Spannung abgreifen. Man sieht das ja, also nicht mal eine von diesen Kartoffeln reicht, um so eine Uhr anzutreiben. Wir brauchen hier sogar zwei. Und wenn man sich einen Handy-Akku anschaut, wie viel der leistet im Vergleich zu so Kartoffeln, kann man sich vorstellen, dass das...
Aber mit vielen Kartoffeln, großen Kartoffeln, oder mit der Sache, die da drin ist, durch die das funktioniert...
Brauchen wir vielleicht Biologen, also vielleicht haben wir heute noch Biologen hier, dann geht da vielleicht was.
Aber es ist durchaus eine berechtigte Frage gewesen von Penny. Ich finde, Professor Proton hat ein bisschen unfreundlich reagiert darauf. Du hast das viel netter gemacht.
Ja, das stimmt, das stimmt. Wenn du schreibst, woran merkst du, dass du Physiker bist beim Schreiben? Gibt's da sowas? Hast du eine andere Herangehensweise an Texte, an Textplanungen?
Na, also was ich gemerkt habe beim Schreiben, dass ich am Anfang einen ganz anderen Angang an Recherche hatte. Also in der Physik ist es eigentlich so, dass man ein Lehrbuch zur Hand nimmt und dann liest man eine Formel. Und der kann man eigentlich vertrauen. Und dann benutzt man sie und arbeitet damit. Und als ich jetzt hier für den ersten Roman recherchiert habe, habe ich diesen Ansatz auch gewählt. Also ich habe ganz oft eine Quelle genutzt, gedacht, okay, das, was da jetzt steht, stimmt. Und das kann ich jetzt verwenden für meinen Roman. Und musste feststellen, dass das doch schon was anderes ist. Ne? Und also gerade so in historischen Zusammenhängen. Wir haben jetzt über Hermann Oberth gesprochen, der sich eben auch den Nazis angedient hat. Und die Schwierigkeit bei dem war beispielsweise, dass es da keine biografische Arbeit gibt, die so wissenschaftshistorischen Kriterien genügt. Und ich habe dann ein, zwei Biografien über ihn gelesen, die von Leuten kamen, die ihm wohlwollend gegenüberstanden und habe das geglaubt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Unterschied zwischen dem naturwissenschaftlichen Angang, dass eine Quelle oftmals reicht, und eben dann dem Schreiben.
Du schreibst ein neues Buch und da geht es wieder um Physik. Es geht um die Relativitätstheorie.
Genau, es geht um die Relativitätstheorie. Es gab 1920 einen Naturforscherkongress. Und auf diesem Naturforscherkongress gab es einen großen Streit um die Relativitätstheorie. Damals war man sich nämlich, zumindest von Seiten mancher Physiker, nicht ganz sicher, ob die Relativitätstheorie stimmt. Da gab es prominente Gegner, auch Nobelpreisträger. Das hatte aber nicht immer unbedingt nur physikalische Gründe, sondern auch politische. Also die Leute, die der Relativitätstheorie negativ gegenüberstanden, zum Beispiel Philipp Lehnert, Nobelpreisträger von 1905, der hat die vor allem auch mit kritisiert, weil er noch Experimentator war. Die Relativitätstheorie hat so die theoretische Physik mit begründet. Und Einstein war eben auch Jude, auch daran haben sich viele gestoßen. Und ja, von diesen ganzen Verquickungen erzähle ich und von diesem Naturforschung.
Und wann kommt es raus, weißt du das schon?
Im Frühjahr nächstes Jahr, also Februar, März wird das rauskommen. Ja.
Hattest du vorher auch schon so ein Lieblingsbuch mit Mint-Content, was hier in unsere Reihe reinpassen würde? Oder hast du dir selbst eins geschrieben, weil du es gerne hättest?
Also was ich tatsächlich sehr beeindruckend fand, das habe ich Anfang 20 gelesen, ist Mahlers Zeit von Daniel Kehlmann. Das ist noch seinem ersten großen Erfolg, Die Vermessung der Welt. Und das erzählt auch aus der Perspektive eines Physikers, Mahler, der glaubt, er hat den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik geknackt. Also der Hälfte des Saals wird jetzt was sagen, der anderen Hälfte nicht.
Wir nicken wissend, genau.
Also der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sagt im Grunde, dass die Welt immer von der Ordnung in die Unordnung strebt, dass es vom Warmen zum Kalten fließt, dass wir kein Perpetuum mobile bauen können. Und dieser Physiker glaubt eben, er hat das geknackt und er muss das jetzt in die Öffentlichkeit bringen. Und was das mit ihm macht innerlich und wie die Zeit für ihn brüchig wird und wie er so eine Art Paranoia regelrecht darüber entwickelt, das fand ich unheimlich spannend erzählt. Das sagt sehr viel über so naturwissenschaftliches Denken. Das ist ein sehr kunstfertiger Roman.
Und ein Mathewitz zum Schluss? Oder Physikwitz?
Was steht auf dem Grabstein eines Mathematikers? Damit hat er nicht gerechnet.
Super, vielen Dank.
Vielen Dank, Daniel Mellem.
Dankeschön auch.
Dankeschön. Ja, der Autor und Physiker Daniel Mellem mit dem ganz großen Einstein-Ding am Start. Also wir sind gespannt. Der erste Roman heißt Die Erfindung des Countdowns, ist bei DTV erschienen, hat 288 Seiten und kostet als Taschenbuch 12 Euro.
Ja, und wenn ihr jetzt am Kopfhörer oder Lautsprecher klebt, weil ihr von der naturwissenschaftlichen Seite der Macht seid und denkt, endlich mal Science-Content bei Eat, Read, Sleep, dann empfehlen wir euch hier und jetzt auch einen anderen Podcast, nämlich Synapsen, den NDR-Podcast zu Wissenschaft und Gesundheit. Unsere Kolleginnen Corinna und Beke waren ja auch im DESI dabei und sollten ihren Podcast eigentlich kurz vorstellen, aber nachdem wir die Zeit durch diese Pantomime, ich sag nur Wasserstoffbrückenbindung, schon am Anfang total gerissen haben, kam es nicht dazu. Deshalb an dieser Stelle alle, die sich für gesundheitswissenschaftliche Themen interessieren. Wie gefährlich ist Hitzestress, ganz aktuell? Was passiert bei Kopfschmerzen? Wie wirken Zytokine? Hört da unbedingt mal rein. Da gibt es nicht nur so 5 Minuten Service-Infos, sondern richtig gut recherchierte Deep Dives zu diesen Themen. Synapsen vom NDR, den Link packen wir euch in die Shownotes.
Nach der Schulzeit hätte ich nie gedacht, Katharina, dass ich jemals wieder ein Sachbuch über Mathe in die Hand nehmen würde. Aber für Eat, Read, Sleep habe ich das getan. Und ich sag mal, das war genau richtig. Und das ist ein unterhaltsamer Klassiker von Alex Bellos.
Du bist so tapfer.
Alex im Wunderland der Zahlen. Eine Reise durch die aufregende Welt der Mathematik. Ein Sachbuch über Mathe. Oh Gott. Also ich eigentlich...
Hast du von mir Geschenk gekriegt?
In meiner Welt nicht vergütungssteuerpflichtig, wirklich. Aber dieses Buch hat es geschafft. Ich hatte irgendwie punktuell Lust auf Mathe. Ja, wie Zahlen entstanden ist, erzählt er. Ja, warum es Zahlen gibt, seit wann es Zahlen gibt. Er berichtet von Amazonasvölkern, die nicht mit vielen Zahlen, sondern mit 1, 2 und viele arbeiten und damit sehr gut zurechtkommen.
Ja, er berichtet, das ist eine gute Nachricht.
Von Hirnforschern bei Kindern, von Hirnforschung bei Kindern und bei Tieren und warum Schimpansen besser als Menschen auf einen Blick erfassen können, Zahlen und Mengen erfassen können. Warum das so ist. Wie in Indien die Null erfunden wurde, wie ein schwedischer König statt eines Dezimalsystems mal ein Achtersystem einführen wollte. Und die Zahl 9, ja, ein Hinweis darauf ist, auf dass es mal sowas wie ein Achtersystem vielleicht gegeben hat. 8 und danach kam etwas Neues. 9, ja. Oder 3, 3, heißt auch auf Französisch so ähnlich wie Tre, also sehr. Da sind wir ganz nah bei 1, 2, viele, Tre, also mehr. Also die Sprache, Zahlen erzählen Geschichten. Und wie es bis heute Fans eines Duodezimalsystems gibt, es gibt einen Verein in Deutschland, 20-1, der sich dafür einsetzt, dass die Zahlen anders ausgesprochen werden, statt 21. 20-1, irre. Also jedes Kapitel hat so ein Matheproblem. Es geht um Pi, es geht um Null und so. Und dann kommen immer so auch so Grafiken und Mathebeispiele. Und das ist ein bisschen so wie bei mir am Ende eines Kapitels gewesen. Man guckt mal kurz in seinen Schulranzen, guckt wieder an die Tafel und die steht plötzlich voller Formeln. Plötzlich fehlte mir der Mittelteil bei den letzten 3 Seiten. Aber beim 9. Kapitel geht es dann wieder saftig, reportagemäßig los. Man ist im Amazonas-Dschungel oder man ist bei Sophie, beim Brüderpaar, die in so einem runtergerockten Büro in Brooklyn die so und so viele Stelle von Pi erforschen und so richtige Pi-Enthusiasten sind. Ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Ich habe wirklich 10 hoch 3 Sachen gelernt in diesem Buch. Auch verschiedene Mathe-Tricks und ich war kurz davor noch, aber wir haben, glaube ich, keine Zeit mehr.
Nein.
Nein, noch ein machen so vedische Mathe-Tricks, also wie man Multiplikation von zweistelligen Zahlen, also 35 mal 44, anders rechnet und viel schneller. Und das war für mich wirklich so, war ein bisschen Magie, ein bisschen David Copperfield in der Mathematik. Und ich fand, das war wirklich ist ein richtig schönes Buch. Es hat mir viel Spaß gemacht und begeistert für Mathematik geweckt, ist vielleicht ein großes Wort, aber Mathe als Lebensgefühl begriffen. Ja? Dass ich verstehen kann, dass Menschen die Zahlen sehen und von vollkommenen Zahlen sprechen, die eine Liebe, eine Zuneigung zu dieser Art empfinden, zu Zahlen und zu Algebra. Ich konnte es in besonderer Weise verstehen, so wie ich es vielleicht noch nie verstanden habe vorher.
Was ich gesagt habe, auch bei den anderen Büchern und auch bei diesem Buch, was ich noch mitgebracht habe, ein Tipp von Michael, der uns geschrieben hat, hätten mir Mathelehrer früher so spannend die Materie beigebracht, wer weiß, was aus mir geworden wäre. Diesen Satz mal wirken lassen. Ich habe es auch gelesen. Also ich meine nur, wenn das damals so gelaufen wäre, könnte ich jetzt hier als Desi-Professorin sitzen. Wäre möglich. In diesem Buch geht es, wie der Titel sagt, um Fermats letzten Satz. Pierre de Fermat, Richter in Toulouse, nicht besonders ambitioniert, Anfang des 17. Jahrhunderts. Der Autor Simon Singh schreibt, er widmete seine verbleibenden Kräfte der Mathematik. Wenn er nicht gerade Priester zum Tode verurteilte, gab er sich von ganzem Herzen seiner Liebhaberei hin. Also der war so ein Hobby-Mathematiker und dafür aber ziemlich gut. Der hat zum Beispiel die Fermatsche Zahl gefunden, das Fermatsche Prinzip und den Fermatschen Satz. Diese Elektrisierung für diese Gleichung überträgt sich nicht so richtig auf mich, aber es war ein Knaller auf jeden Fall. Das Dumme ist, in der Mathematik gilt nichts ohne Beweis. Das habe ich zum Beispiel auch gelernt in der Vorbereitung auf diesen Abend. Das steht nämlich in fast jedem Buch. Und in Fermats Notizen kein Beweis. Stattdessen nur die Info, ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis, doch ist dieser Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen. Der hat also aufgeschrieben, er hat einen Beweis. Er konnte ihn aber nicht an den Rand mit rankritzeln, deswegen war der irgendwo whatever und keiner hat ihn gefunden. Und das hat Generationen von Mathematikern in den Wahnsinn getrieben, weil alle nach diesem Beweis gesucht haben, wie verrückt. Bis 1994 endlich jemand den gefunden hat. Der Brite Andrew Wiles hat den Beweis gefunden. Heureka hat die Mathematik aus dem fünften Kreis der Hölle befreit. Und diese Geschichte wird erzählt in dem Buch unter anderem. Es werden auch diverse andere mathematische Geschichten erzählt. Das übliche Pythagoras Pi Primzahl, was offensichtlich in jedem Mathematikbuch, also Mathe-Roman vorkommen muss. Es ist kein Roman, es ist ein Sachbuch. Es ist wirklich teilweise geschrieben wie ein Roman. Ich hatte auf jeder dritten Seite einen Aha-Moment. Und ich würde sagen, jede Seite ist interessanter als mein kompletter Matheunterricht. Oh. Wirklich. Also ein tolles Buch. Und Michael hat geschrieben, auch wenn man nicht alles versteht, so wie ich, also er und ich, ist es dennoch spannend und ich wollte immer dranbleiben. Das Buch bereichert ungemein. Fermats letzter Satz von Simon Singh. Und auch diesen Autornamen sollte man sich merken. Der schreibt ganz tolle, populäre Sachbücher. Ich habe schon eins auch von ihm gelesen über Homöopathie. Sehr interessant. Und wir haben auch noch ein anderes von ihm mitgebracht.
Genau, den Namen muss man sich merken für das nächste Buch. Nämlich nicht Fermats letzter Satz, sondern Homers letzter Satz. Nämlich die Simpsons und die Mathematik. Es ist wilder Zufall so, dass sehr viele Mathe-Nerds und Mathe-Begeisterte im Autorenteam der Simpsons sind. Und da tauchen immer wieder so kleine Easter Eggs, so Ostereier mathematischer Art in den Folgen der Simpsons auf. Da sieht man zum Beispiel Maggie Simpson im Vorspann, wie sie so kleine Klötze hat. Und das ist, wenn man genau hinguckt, was auf den Klötzen steht, EMCSQR. Also E gleich MC Quadrat. So, ja.
Einstein.
Also schon so ein kleiner Schmunzler, schon gleich beim Intro. Oh Gott. Und unten links, da ist ausgerechnet Professor Homer Simpson mit seiner Brille, steht an der Tafel und löst erstmal revolutionär sämtliche Mathe-Probleme. Das ist ein sehr lustiges Buch, man lernt viel über Mathematik, man lernt viel über die Simpsons. Und es ist auch wirklich sehr populär geschrieben, auch wie das andere Buch, wie immer auch mit Augenzwinkern Mathematik untergebracht wird. Auf einer Konferenz Lisa Simpson hat so ein Wundermittel erfunden, Duftstoffe von Nerds, auf denen die Bullies reagieren. Und den will sie vorstellen, Gemurmel im Hörsaal. Und was sagt der Moderator, um für Ruhe zu sorgen? Er hat gesagt, Pi ist gleich 3. Und alle schwiegen, weil das natürlich Unsinn ist.
Das ist der leise Fuchs für Mathematiker.
Der leise Fuchs für Mathematiker. Es ist ein spielerischer, ein witziger Umgang mit Mathematik in diesem Buch von Simon Singh, der auch Spaß daran hat. Also mit den Simpsons. Er heißt Homers letzter Satz, die Simpsons und die Mathematik und ist bei DTV erschienen.
Und einen allerletzten Buchtipp noch schnell für Kinder ab 10, ganz neu, Mathe fürs Leben von Edward van de Vendel. Das ist ein niederländischer, sehr bekannter und preisgekrönter Kinderbuchautor. Die Ausgangssituation ist so, dass sich eine Klasse beim Lehrer beschwert, dass das Mathebuch so langweilig ist. Ja, I feel you. Und dann beraten sich die Lehrer so ein bisschen und sagen dann, okay, wir nehmen das Mathebuch nur zur Hälfte durch, die andere Hälfte müsst ihr beisteuern. Jeder stellt der Klasse eine schwierige Mathefrage aus dem Leben, die ihr selbst beantwortet haben wollt. Und dann gibt es kapitelweise immer eine Frage und zu jeder Frage die Geschichte eines Kindes wird so ein bisschen miterzählt. Und durch diese Geschichten, also es sind wirklich auch gut geschriebene Geschichten, wie gesagt, guter Autor, das ist nicht nur so ein zusammengeklöppeltes Sachbuch, wie man es manchmal hat, sondern richtig gute Geschichten. Man lernt die einzelnen Kinder kennen durch die Geschichten und auch so die Beziehungen untereinander in der Klasse. Also es ist wirklich auch ein richtig erzähltes Kinderbuch. Und die Mathe-Fragen werden dann in so comicartigen Seiten beantwortet im Grunde. Also erstmal erklärt und dann beantwortet. Und das ist zum Beispiel, wie weit ist es von der Erde bis zum Mond? Oder auch sehr viele Aha-Effekte übrigens für Erwachsene da drin. Was ist die letzte Zahl, hat ein Schüler gefragt. Oben steht immer, von wem die Matheaufgabe ist. Diese hier ist von Fedor, das ist so ein bisschen der Klassennerd. Und der hat gefragt, was ist die letzte Zahl? Und da hat der Lehrer erzählt, dass es tatsächlich eine Zahl mal gab, die Gogolplex hieß. Eine sehr, sehr große Zahl. Und man denkt, es ist ein Witz. Tatsächlich gibt es diese Zahl. Und daraus ist Google entstanden. Also der Name Google, weil jemand das falsch geschrieben hat. Habe ich nochmal nachgelesen. Bei Wikipedia steht es genauso. Ich sehe auch Nicken im Raum. Anscheinend wussten das viele. Wusstest du das?
Nein.
Ah, ein Glück. Also das fand ich schon mal echt interessant. So, das ist auch echt schön gezeichnet. Und ich glaube, so kann Mathe tatsächlich Spaß machen. Also das würde ich allen Grundschullehrern, die Mathe unterrichten, empfehlen, so ein Buch mal mitzunehmen. Ist echt toll, toll gemacht. Viel fürs Geld, kostet tatsächlich nur 15 Euro für dieses relativ große, wir haben es hier, ah, du hast es hier, relativ großformatige, dicke Buch, toll gezeichnet, toll geschrieben, richtig schön, Mathe fürs Leben. Und ich finde, dieser Titel ist doch auch ein schönes Schlusswort unter unsere Buchtipps. Mathe fürs Leben.
Mathe als Lebensgefühl. Also es ist nicht mein Lebensgefühl, aber ich kann es jetzt auch besser verstehen. Hat sich eigentlich deine Dreisatzkompetenz so ein bisschen messbar verbessert?
Nee, das kann ich, nein. Einfach nein. Ich sagte es ja schon eingangs, mein Verständnis für die Faszination oder für Leute, die von Mathe und diesem ganzen Kram fasziniert sind, das hat sich verbessert, aber meine persönliche Kompetenz, nein. Aber ich habe hier auch schon so viel Literaturkompetenz, da brauche ich gar kein Mathe. Jetzt guckst du mich sehr überrascht
Nein,
an.
Nein, das stimmt. Also genau, du bekommst von mir auch eine 2 für die Literaturkompetenz.
Ja, das ist Physik. Gut, das ist gut, das ist gut.
Ja, das war ein witziger Abend, jedenfalls mit vielen Büchern. Alle Titel findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
Da haben wir euch auch nochmal reingepackt, die Hinweise auf vorige Folgen, in denen wir ja auch schon mal Bücher mit naturwissenschaftlichem Content vorgestellt haben. Also zum Beispiel Bonnie Garmes, Eine Frage der Chemie natürlich. Dann Steffen Schröder, Planck oder Als das Licht seine Leichtigkeit verlor, ganz toller Roman. Oder dieses Kinderbuch, das ich mal mitgebracht habe von Nicola Huppertz, Schön wie die 8, da geht es auch um Mathe. Flächenland, Klassiker von Edwin Abbott, hatten wir auch schon bei uns bei Eat, Read, Sleep. Und der fast unaussprechliche Titel Die Inkommensurablen von Raffaela Edelbauer, das hat Jan, glaube ich, mal mitgebracht.
Also wir haben uns schon an die Wissenschaft einigermaßen herangelesen, immerhin. Ja, bei der Podcast-Session im DESI haben wir am Ende, zum Finale wie immer, mit dem Publikum gequizt.
Ja, das waren relativ aufwendige Bilderrätsel, die wir da vorbereitet hatten. Also Buchtitel in Formeln übersetzt, extra für das naturwissenschaftliche Publikum. Kann ich ja bei Gelegenheit mal bei Insta posten. Das hat sehr gut geklappt, war lustig, wurde auch gut erraten, ist aber natürlich nichts fürs Audio.
Ja, und weil wir unsere Synapsen nach so vielen Zahlen durchgebrannt haben, enden wir ausnahmsweise heute mal nicht mit noch mehr Prüfungsstress mit Quiz, sondern haben euch was anderes mitgebracht.
Wir hatten euch ja für die Folge nach Mathewitzen gefragt oder nach naturwissenschaftlichen Witzen und wir haben reichlich bekommen. Und da würden wir euch jetzt zum Abschluss einfach mal die 4 besten abfeuern. Daniel, bitteschön.
Hier kommt ein Witz von Yvonne. Ein Ingenieur, ein Physiker und ein Mathematiker stehen auf dem Dach eines brennenden Hochhauses. Die Feuerwehr kommt und baut unten ein Sprungtuch auf. Der Ingenieur schaut sich das an, schätzt kurz die Abstände ab, springt und landet sicher auf dem Sprungtuch. Der Physiker rechnet ein bisschen, springt und landet genau in der Mitte des Sprungtuchs. Der Mathematiker rechnet auch und rechnet und springt dann endlich und fliegt nach oben. Vorzeichenfehler. Der Witz kam sehr gut an im Publikum.
Allerdings hattest du mir vorher noch gesagt, dass du den Witz gar nicht verstanden hattest.
Ich hatte ihn schon verstanden. Mhm. Ich dachte nur so, ist es witzig genug, trägt es.
Ach so, Vorzeichenfehler ist schon, aber weißt du, was da passiert ist am Sprungtuch?
Mit Plus und Minus halt.
Richtig, richtig, genau. Richtig. Dann trage ich jetzt mal den Witz vor, den Nina uns geschickt hat, den ich wirklich witzig fand. Stehen 2 Neutronen vor dem Club, sagt der Türsteher, sorry, heute nur für geladene Gäste.
haben wir gecheckt, ne?
Haben wir gecheckt.
Ich habe einen Witz von Susanne noch. Wenn du einen Mathematiker wählen lässt zwischen einem Brötchen und ewiger Seligkeit, was nimmt er? Er nimmt natürlich das Brötchen. Nichts ist besser als die ewige Seligkeit und ein belegtes Brötchen ist besser als nichts.
Da muss man schon eine Weile drüber nachdenken.
Ist ein bisschen philosophisch auch.
Ist ein bisschen philosophisch. Ja. Und was mit Religion?
Ja.
Könnt ihr sonst nochmal zurückspulen. Und sehr viele, sehr viele haben uns einen sehr kurzen Witz geschickt, der natürlich perfekt zu Eat, Read, Sleep passt. Und zwar, welches Tier kann addieren? Ein Oktopus.
Tada. Den hier finde ich auch noch ganz gut. Wohin stellt sich der Mathematiker, wenn es kalt ist? In eine Ecke, da sind 90 Grad.
Also Mathewitze haben uns echt Spaß gemacht, die ihr uns geschickt habt. Das könnten wir vielleicht nochmal zu einem anderen Thema auch machen. Hatte ich gar nicht übersehen, das Potenzial von Mathewitzen.
Ja, auch ja. Tiefschürfen zum Teil.
Auch Tiefschürfen, philosophisch, religiös. Das war unsere Mathe-Folge, also eigentlich eher eine Naturwissenschaftsfolge. Schreibt uns doch gerne mal, wie es euch gefallen hat. Habt ihr vielleicht sogar noch ein ultimatives Mathe- oder Physik-, Chemie-, Biochemie-, whatever-Buch für uns, das wir unbedingt noch mal lesen sollen? Wir haben es ja schon gesagt, wir würden den Abend gern wiederholen. Mal gucken, was sich da für Möglichkeiten ergeben. Also ich würde gerne mal in so ein Raumfahrt-Dingens-Institut.
Nicht und dann Knöpfe drücken.
Knöpfe drücken sehr gerne. Schwerelosigkeit ausprobieren sehr gerne nicht.
Ich glaube, also das geht doch auf der Erde gar nicht,
oder?
Nee, das geht,
aber wir könnten ja mit so einem Macht-Dingsbums-Flug da so ein...
So ein Parabelflug.
Ja, so ein Parabelflug. Ja. Würdest du das machen?
Nein. Nein, wirklich, entschuldige mal. Das ist doch so, das geht doch immer so hoch und runter. Also,
ja,
so, aber
ich dachte,
so ganz
dass du das machst.
Ich bin schon irgendwie, für mich ist schon eine existenzielle Grenzerfahrung, in die Loopingbahn im Hansapark zu gehen.
Ja, da gehe ich schon mal nicht rein.
Ach, siehst du, also du willst ein Parabelflug?
Nein, will ich nicht. Ich habe gefragt, ob du das machst.
Also ich mache das doch nicht alleine. Du willst mich alleine in diesem Parabelflug
mit einem Physiker zusammen.
Das ist wie Howard von der Big Bang Theory, die in diesem Ding, in diesem Rotationsding.
Ja, das würde ich auch nicht reingehen.
Nein, also.
Also, aber Knöpfe drücken. Hier so Mission Control, das wäre so mein Ding.
Mit
Mission
Mikrofon.
Control, genau, bitte diese Schraube ein.
Habt ihr Bücher? Habt ihr Locations? Seid ihr Professor Proton? Schreibt uns an eatreadsleep@ndr.de.
Und vergesst nicht, einen Sauerteig-Ansatz auszuprobieren und ihm einen Namen zu geben. Und die nächste Folge gibt es schon in einer Woche. Sommerzeit bei Eat, Read, Sleep, wöchentlich Folgen. Und da haben wir auch wieder einen regulär ausgelosten Bestseller. Wisst ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, als Jan und Daniel diesen Bestseller ausgelost haben. Und zwar ist das Sputnik von Christian Berkel. Also, wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch mitlesen. Bis zum nächsten Freitag, dann spreche ich mit Jan über diesen Bestseller. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, bis dann.
Tatsächlich schon wieder ein Buch über Raumfahrt ja auch in der Folge. Atmosphere, was Jan
Ach,
ja
stimmt,
nicht gefallen
ja, genau.
hat. Also,
weil die da die Klappe offen gelassen haben.
Ja, das hat ihn gestört.
Ja.
Hat mich naja. Gestört. Ja, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, aber oh Gott, da konnte ich drüber wegsehen. Das war ja nun kein Sachbuch. Aber wir sammeln, man merkt schon, es kommen immer mal wieder Bücher sowieso zu uns, die so ein naturwissenschaftliches Thema haben. Also,
wir haben so einen Magnetismus.
Ich glaube auch. Wir ziehen einfach Naturwissenschaften an. Wir sind positiv, oder?
Oder
und die Naturwissenschaften negativ. Oder?
Oder.
Oder auch nicht.
Also Ariana, hätte ich früher von solchen Mathe- bzw. MINT-Büchern gewusst und sie vielleicht im Idealfall auch noch gelesen, dann wäre ich möglicherweise nicht so eine absolute Niete in Mathe und Naturwissenschaften gewesen und wäre jetzt vielleicht passend zu meinem Nachnamen Raketenforscherin geworden.
Was hat denn dein Nachname mit Raketenforschung zu tun?
Raketas. Weißt du, dass ich hatte früher auf Twitter hatte ich einen Namen, der hieß Mama Raketas. Den musste ich aber abschaffen, weil die Tagesschau fand das ein bisschen unpassend.
Also Judith, so wie du Assoziationen schaffst zwischen deinem Nachnamen und Rakete, so bin ich ungefähr auch in Mathe gewesen. Also für mich wären die Bücher auf jeden Fall auch was.
Ja, wir sind übrigens Ariana Barbori und Judith Rakers, vielleicht muss man das mal einmal sagen an dieser Stelle. Wir haben auch einen Podcast, der heißt Was war los gewesen und freuen uns, wenn ihr auch bei uns mal reinhört.
So sieht's nämlich aus. Es gibt jede Woche eine neue Folge, in der wir so über die Woche sprechen. Das heißt, so kleine Alltagskatastrophen. Was ist bei uns? Was ist bei Judith passiert? Was ist bei mir passiert? Was ist in der Welt passiert? Also eigentlich alles, was Leute interessieren könnte, oder?
Ja, und vor allen Dingen Katzen sind ein Thema bei uns. Hört rein.